Ja, Jesus, du bist wirklich der Herr von allen Völkern, die dich ehren und loben und preisen. Das ist wirklich das Thema. Dein Thron steht fest. Du bist der Herrscher in Gerechtigkeit und die wollen wir ehren. Lob und preise ich dir. Danke vielmals für deine Gnade, für deine Güte, für all das grosse und Gute, das du uns tust. Amen. Amen. Vielleicht ein bisschen ungewohnt, dass ich mit der Predigt anfange, aber ich hatte einfach auf dem Herz, erstens vom Thema her, aber nachher habe ich auch schön gefunden, wenn wir das Jahr mit Lobpreis abschließen. Genau. Das Thema der Predigt könnt ihr dahinter lesen. Parat für das Jahr 2019. Versetzen wir unsere Gedanken zurück an den Tag im Paradies, wo der Mensch sich entschieden hat, sich von Gottes Weg abzuwenden, von der Gemeinschaft mit Gott abzuwenden, weil er selber hat wollen sein wie Gott, weil er unabhängig seinen Weg hat wollen gehen, gleich wie Gott. Die Geschichte erzählt uns dort, dass der Teufel in der Gestalt von einer Schlange die Menschen verführt hat und durch die Verführung die intakte Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen den Menschen untereinander zerstört hat. Durch die List, die er angewendet hat, um Menschen zu verführen, hat er nicht nur die Gemeinschaft zerstört, sondern er hat auch den Auftrag, über die Welt zu herrschen, der eigentlich dem Menschen gehört hat, hat er an sich gerissen und ist damit Herrscher von dieser Welt geworden. Der Paulus nennt im 2. Korinther 4,4 sogar Gott von dieser Welt. Einfach für das auszudrücken. An dem Tag, wo das passiert ist, ist Gott ins Paradies gekommen und hat der Mensch zur Rechenschaft gezogen und die Schlange zur Rechenschaft gezogen. Und er hat den Menschen aus dem Paradies verbannt und er hat die Schlange verflucht. Und die Schlange hat er verflucht mit einem Wort, und das möchte ich gerne lesen. Und er sagt dort, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Können wir uns ganz gut vorstellen, wenn wir an eine Schlange denken. Das gruselt einem ein bisschen, wenn man sich das vorstellt. Genau. Aber eigentlich liegt in diesem Fluch eine Verheißung für uns. Da steht eigentlich, ein Nachkommen von der Frau wird kommen. Also ein Mensch wird kommen, der eine Lösung wird bringen und Satan und das Böse wird vernichten. Also im 3. Kapitel von der Bibel, ganz, ganz weit vorne, kommt schon das erste Mal der Plan von Gott, dass das Böse wird vernichtet werden, dass Satan wird vernichtet werden und dass er uns Menschen wird eine Lösung bringen. Wenn wir nachher durch die Bibel weiterlesen, wird die Verheißung, das Versprechen immer wieder erneuert. Zum Beispiel der Abraham. Zu ihm wird gesagt, und zwar, als er schon alt war und gleich keine Kinder hatte, wird zu ihm gesagt, hey, ich werde dich zu einem grossen Volk machen und in dir werden alle Völker gesegnet sein. Und tatsächlich ist aus dem Abraham ein grosses Volk entstanden, das Volk Israel ist daraus entstanden, wo Gott seine Geschichten mitplant hat, seinen Plan. Einer aus diesem Volk war der David. Und zu David, auch er hat eine Verheißung bekommen, dass Gott hat gesagt, David, du bist der König und es wird immer einen Sohn geben auf deinem Thron in Ewigkeit. Und er drückt ihm aus, dass der Nachkommen, der eben der Schlange wird den Kopf zertreten, aus der Nachkommenschaft von David wird sein. Er wird der Herrscher sein in Ewigkeit, quasi eben auf dem Thron von David. Noch später kommt der Jesaja, ein grosser Prophet, und der Jesaja überkommt von Gott die Prophetie, dass Jesus, der Nachkommen, wird leiden und wird sterben, um uns zu retten. Und so steht im Jesaja 53,5, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und nachher haben wir Weihnachten gefeiert und haben gesehen, die Erfüllung hat an Weihnachten ganz konkret angefangen. Jesus ist geboren, der Sohn, den Gott schickt, der Nachkommen, der der Schlange soll den Kopf zertreten. Jesus fängt an, sein Reich aufzurichten. Das ist so ein entscheidender Punkt, dass bis heute das der Maßstab unserer Zeitrechnung ist. 2019 ist die Rechnung von der Geburt Jesus angerechnet. Es stimmt zwar mathematisch nicht ganz, aber vom Gedanken her stimmt es haargenau. Dort ist die Mitte von unserer Zeitrechnung. Wir Weltgeschichte in vorher und in nachher einteilen. Und es gibt sogar ganz viele Nationen, die nicht unbedingt christlich geprägt sind, die unsere Zeitrechnung übernommen haben, der Angelpunkt in dem Sinn von der Weltgeschichte. Jesus wird geboren. Nach 35 Jahren später, ungefähr, stirbt er nach dem Wort von Jesaja, wenn er gesagt hat, er wird am Kreuz hingerichtet, aber er wird hingerichtet um unser Sünde willen. Er macht ganz klar, dass er freiwillig das Schicksal auf sich nimmt, um uns zu retten. 3 Tage später steht er von den Toten auf, leibhaftig. Er begegnet seinen Jüngern immer wieder. 40 Tage lang ist er mit ihnen zusammen. Und nachher kommt die Himmelfahrt, wo er zurückgeht zum Vater und auf dem Thron sitzt. Ein ewiger Herrscher aus der Nachkommenschaft von David. Die Prophetie geht in Erfüllung. Was wir da drin sehen, Gott hat einen Plan. Gott hat einen klaren, festen Plan. Gott hat nicht an diesem schönen Tag oder an diesem eben nicht so schönen Tag, wo der Mensch sich gelöst hat von ihm, denkt, sich in die Haare gerauft und gesagt, was mache ich jetzt? Jetzt geht er mein ganzer Plan und ist ratlos gewesen. Nein, Gott ist nicht verlegen, ist nicht in Verlegenheit geraten. Gott hat einen Plan gehabt. Gott hat gewusst, ich werde meinen Sohn schicken, wenn das passiert. Und Jesus hat gewusst, ich werde gehen und die Menschen retten. Es war Gott sein Plan von Anfang an, dass Jesus als Mensch kommt, dass Jesus lebt und stirbt und uns Erlösung bringt. Und so hat Gott in der Weltgeschichte eben die Leute ausgewählt. Er hat den Abraham ausgewählt. Er hat gesagt, ich wähle die aus für meinen Plan. Oder später den David. Es muss grossartig sein, wenn Gott kommt und zu ihm sagt, hey, aus dir werde ich ein grosses Volk machen, in dir werden alle Völker auf der Erde gesegnet sein. Grossartige Verheißung für einen 90-jährigen Mann, der kein Kind hat. Und nachher soll er noch zu einem grossen Volk werden. Oder nachher der David, der gehört, hey, einer von deinen Söhnen wird immer auf dem Thron von Israel sitzen. Und auf deinem Thron, um ihn nach, der Nachkommen, der verheißene Sohn, der wird aus deiner Nachkommenschaft kommen. Ich möchte so, dass Gott mir das sagt. Ich glaube, jeder von uns hat so einen Platz, oder ich weiß, jeder von uns hat so einen Platz in Gottes Plan drinnen. Vielleicht nicht jeder so prominent, dass man noch Tausende von Jahren später in der Bibel davon kann lesen, aber jeder hat seinen Platz da drinnen. Wir dürfen ein Teil von Gottes Plan sein, von seinem Plan, dass er die Menschheit erlösen will und dass er das Böse vernichten will. Und so kommen die Namen ein bisschen im Mittelpunkt, eben der Abraham oder der David und so weiter. Und wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, das fängt an mit einem Stammbaum von Jesus. Wir müssen nicht den ganzen lesen, aber das ist einfach die ersten 16 Verse vom Matthäus-Evangelium, die ihr hier an der Wand seht, wo einfach die Namen da aufgestellt werden. Das ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac. Isaac zeugte Jakob. Vom Abraham her bis Jesus der Stammbaum. Ein Überblick über einige von diesen erwählten Menschen, die Gott ausgewählt hat, für seinen Plan auszuführen, dass er seinen Sohn schicken kann, wo der Schlange wird den Kopf zertreten, der uns wird erlösen. Mit diesen Menschen bringt Gott Schritt um Schritt der Plan von der Erlösung zur Erfüllung. Aber, wenn wir den Stammbaum anschauen, dann ist alles andere als tadellos. Schauen wir mal an. Da steht zum Beispiel der Juda. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Von Jakob aus hat sich das Volk Israel ausbreitet. Er hat 12 Söhne gehabt, das sind dann die 12 Stämme geworden. Der Juda war der eine. Juda zeugte Peres und Zerach mit der Tamar. So ganz unverfänglich steht das da. Aber, habt ihr gewusst, dass Tamar eigentlich nicht Juda seine Frau war, sondern seine Schwiegertochter? Das ist Inzest, der hier beschrieben wird. Bei der Tamar, die hat der älteste Sohn von Juda geheiratet, der Sohn ist gestorben Und der Judah hat entsprechend den Gepflogenheiten damals der Tamar versprochen, wenn es dann so weit ist, wird dann ein jüngerer Sohn von mir wird dann heiraten, dass du auch darfst Kind haben und so weiter. Und sie hat darauf gewartet und der Judah hat das Versprechen nicht eingehalten. Tamar hat selber angefangen zu handeln, hat sich als Prostituierte verkleidet, der Judah verführt und aus dieser Verführung ist eben Zwillinge geworden, der Peres und der Serach. Und wisst ihr was? Gott hat Juda und Tamar ausgewählt. Gehen wir weiter zum Isai. Vom Isai heisst es, Isai zeugte den König David. Für Isai war aber der David nicht der König, sondern der Jüngste, der Kleine. Er hatte 8 Söhne, Nummer 1 bis 7, und dann kam noch der David. Und der David war im Feld draussen, hat Schaf gehütet. Und er ist wahrscheinlich auch ein bisschen so behandelt worden. Einst ist der Samuel gekommen, weil der Samuel von Gott den Auftrag hatte, im Haus von Isai, dort wirst du den König finden, den ich über mein Volk ausgewählt habe. Und dann kommt er zu Isai und sagt, wo sind deine Söhne? Und der Isai holt seine Söhne, Nummer 1 bis 7, und der David bleibt aus. So ist er mit seinem Sohn umgegangen. Das würde heute etwa 3 Jahre Seelsorge brauchen. Und ich glaube, im David seinem Leben merkt man an diesen Orten an, dass es so passiert ist. Ich will das nicht einmal lächerlich machen. David merkt man manchmal an in seinem Leben, dass er gewisse Herausforderungen wahrscheinlich besser hätte können packen, wenn der Isai hier mit ihm anders umgegangen wäre. Und David ist nur gesalbt worden, weil Gott dort den Finger drauf gelegt hat und gesagt hat, so, jetzt warten wir mit dieser Party, bis man den David geholt hat und bis er auch noch da ist. Und dann hat er da seine Ehre gehabt, seine Söhne und sein Vater, alle müssen warten, bis der David ist gekommen. Und dann ist er gesalbt worden. Aber der David war nicht nur ein Opfer. Schauen wir weiter. Hier heisst es, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Normalerweise zeugt man seinen Sohn mit der eigenen Frau, nicht mit der Frau von einem anderen. Aber hier heisst es, er hat seinen Sohn Salomo mit der Frau von Uriah gezeugt. Und wisst ihr, der Uriah war eigentlich ein Freund von David. Er war einer von seinen Helden. Er war einer, der durch dick und dünn mit ihm zusammen war. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Frau beim David war der Uriah im Krieg für David. Er war ein Soldat, ein Held von David, ist rausgegangen im Krieg und Bathsheba hat auf dem Dach oben gebadet, wahrscheinlich splitternackt, möglicherweise sogar im Wissen, dass die Augen von David irgendwo umeinander sind. Und der David hat geschaut und der David hat sich verguckt und der David hat sich geholt. Und nachher hat es eben, glaube ich, nicht der Salomo, sondern zuerst der erste Bub geworden. Der, der eben dann gestorben ist, relativ gleich. Und als er hat gemerkt, dass Bathsheba schwanger ist, hat er natürlich das Gesicht wahren müssen. Und er hat es radikal gemacht, er hat Uriah umbringen und Bathsheba geheiratet. Und Gott hat David ausgewählt. Natürlich ist der David der Held, aber hier hat er total versagt. Das war übrigens nicht das einzige Mal. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Als Vater hat er auch nicht immer eine ganz überlegene Rolle gezeigt. Im Umgang, wie er Probleme in der Familie gelöst hat, wie er Ungerechtigkeit in der Familie gelöst hat. Er ist wahrscheinlich für einige vom Chaos, das er in der Familie hatte, ist er wahrscheinlich verantwortlich, weil er nicht rechtzeitig richtig eingegriffen hat. Auch in seiner Regierung hat er ein paar Fehlentscheide getroffen. Und zwar nicht Fehlentscheide, weil es schwierig ist, ein Volk zu führen, sondern weil er nicht das gemacht hat, was Gott ihm klar gesagt hat, an diesen Orten. Ja, er war ein Held, aber er hat auch viele Schwierigkeiten in seine Familie und in sein Volk gebracht, durch diese Sachen durch. Die Bibel ist ganz offen mit diesen Fehlern. Menschen wie der Judah, wie Tamar, wie der Isai, der David, Bathsheba, sind unvollkommen. Sie haben Chaos verursacht. Sie haben im Mangel an Weisheit gelebt und gehandelt. Eigensinnig waren sie oder manchmal einfach schlichtweg bös. Und Gott hat sie doch ausgewählt. Vielleicht runzeln wir die Stirn drüber. Aber Gott ist zum Ziel gekommen. Gott ist zum Ziel gekommen. Die sind alle im Stammbaum von Jesus und zur richtigen Zeit ist Jesus auf die Welt gekommen. Die Bibel heisst, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. All das, Entschuldigung, Puff, was ich jetzt davon erzählt habe, hat Gott nicht gehindert, an dem Punkt, wo die Zeit erfüllt war, seinen Sohn zu senden. Er hat das völlig im Griff gehabt. Manchmal hat er sogar Dürrenfehler gemacht. Es hat kein Peres gegeben, ohne Inzest von Juda und Tamar. Und kein Salomo, ohne Ehebruch und Mord von David. Ich will damit nicht sagen, dass Gott die Sachen bejaht oder fördert oder wünscht. Sondern ich will euch einfach eins zeigen. Gott lässt sich von nichts und niemandem zu keinem Zeitpunkt aufhalten, seinen Plan zur Erfüllung zu bringen. Das ist eine Wahrheit, die wir fast nicht fassen können und die trotzdem so ist. Und wir können ja weitergehen. Wir können die Zeitgenossen von Jesus anschauen, die Verantwortungsträger dort. Sowohl die politischen als auch die religiösen. Oder seine Jünger. Oder wir können durch die Kirchengeschichte durchgehen. Eine Kirchengeschichte, die geprägt ist auch von Chaos, Eigensinn, manchmal Bosheit, Machtgelüst und so weiter. Nichts, gar nichts, hat Gott je hindern, seinen Plan auszuführen. Kein Mensch, kein Leiter, der Verantwortung hatte, keine Gemeinde, keine Denomination und auch kein weltlicher Herrscher oder weltliche Institution oder Philosophie oder was auch immer. Und das gilt auch für uns heute. Auch für uns Christen. Wir Christen sind nicht die, die jetzt endlich gecheckt haben und alles perfekt machen. Sonst müsstet ihr mir das also ehrlich gesagt noch beweisen. Ich tue die weiße Fahne bereits strecken, aber wenn jemand von euch das möchte bestreiten, dann tue ich mich gern, dann kann er mir das gerne probieren zu erklären. Genau. Aber Gott hat sich durch nichts nie je einig aus dem Konzept bringen. Wisst ihr was? Er hat sich nicht einmal überraschen davon. Er war nicht überrascht. Er war nicht überrascht über den Mist, den du gebaut hast in deinem Leben. Oder vielleicht gestern. Oder was weiß ich. Zum Thema Gemeinde sagt Jesus zum Beispiel: Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Das ist ein ganz spannender Vers. Er redet nämlich hier zum Paulus und sagt: Paulus, du bist ein Petrus, ein grosser Stein. Und dann sagt er, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Theologen sind ein bisschen im Streit, was meint er damit? Meint er der Petrus? So wie zum Beispiel die römisch-katholische Kirche das versteht. Und sagt, der Petrus war nachher der Kirchenleiter gewesen. Und der Papst ist ja nichts anderes als der Nachfolger von Petrus. Aber wenn man die Sprache ganz anschaut, braucht er für das Wort Felsen nicht das gleiche Wort wie für Petrus. Er braucht nicht mehr das Wort Petrus. Und darum würde ich es eher so verstehen, dass er sagt, Petrus, du bist ein Petrus, du bist ein Stein, den kann ich brauchen in diesem Bauwerk. Und dann sagt er, aber auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und meint damit sich. Er ist die Grundlage, wo er die Gemeinde drauf baut. Und er sagt, Petrus, du bist ein wertvoller Stein, aber du bist nicht vollkommen. Es hängt nicht an dir, dass der Bau einig steht, sondern nichts und niemand und nicht mal die Hölle, all ihre Mächte, werden irgendwie gelingen haben, mein Werk, mein Plan kaputt zu machen. Nichts und niemand kann Gott jemals hindern. Habt ihr das auch schon gehört, dass man vom Plan B redet? Wir haben irgendetwas geplant. Und wenn wir Menschen planen, dann fangen wir ja mal an und dann merken wir mal, dass erstens der Plan nicht so gut ist, dass dann noch etwas Unvorhergesehenes kommt und dann kommen wir zum Plan B. Und wenn wir den Stammbaum anschauen, müsste Gott wahrscheinlich nach unserem Verständnis mindestens beim Plan X sein. Aber das ist falsch. Gott ist immer noch bei Plan A. Gott hat geplant aus seinem Vorwissen, aus seiner Vollmacht, aus seiner Souveränität heraus. Und er ist immer noch voll und ganz bei Plan A. Und so ist es bis Ende 2018 und ich kann euch sagen, die letzten 38 Stunden von diesem Jahr werden dieser Tatsache nichts ändern und es wird auch im 2019 so sein. Gottes Plan wankt nicht, nie und unter keinen Umständen. Und ich möchte, dass die Wahrheit einfach mal in unser Herz hineingeht. Es ist nicht für Zufall, so am Ende eines Jahres, wo man noch mal ein bisschen zurückschaut und ein bisschen vorschaut. Und diese Wahrheit muss uns Zurückschauen prägen und uns Vorschauen prägen. Wisst ihr, mir geht es manchmal anders. Ich werde unruhig und manchmal tue ich so in meinem Verhalten, als ob Gott überfordert werde. Ich denke, oh, so, wenn ich das jetzt nicht richtig mache, wenn ich jetzt zu spät mit dem rede oder die Entscheidung zu lang rausschiebe oder so falsch mache, dann ist dann Gott völlig überfordert, dann bricht die ganze Sache zusammen und so weiter. Obwohl ich eigentlich weiss, dass es nicht stimmt. Aber in meinem Tag bin ich ein Stück weit gefangen von meiner Endlichkeit und du die dann irgendwie auf Gott übertragen. Obwohl Geschichte zeigt, Gott ist nie, ja eben nicht einmal überrascht gewesen, verschwiegen die Verlegenheit oder überfordert oder am Ende von seinem Latein. Gott hat alles im Griff und führt seinen Plan weiter und erreicht seine Ziele. So ist es gewesen und so wird es sein, egal was auf unserem Kalender für eine Jahrzahl steht. Und darum müssen wir uns die Frage stellen, warum mache ich mir eigentlich Sorgen? Warum mache ich mir eigentlich über irgendetwas zu irgendeinem Zeitpunkt Sorgen? Sorgen um mein Leben. Sorgen um meine Berufung. Sorgen um wichtige Aufgaben und Verantwortungen, die ich gerade stehen muss und Entscheidungen treffen muss. Sorgen um die Gemeinde hier. Oder wenn du als Gast da bist, um deine Gemeinde. Ja, ich weiss, Fehler sind geschehen und ich gehe nicht davon aus, dass 2019 das erste Jahr wird sein, wo keine Fehler geschehen. Aber wisst ihr, wo ich ausgehe? Gott hat alles im Griff. Gott hat wirklich, definitiv alles im Griff. Und wisst ihr, die Wahrheit überfordert uns das Denken. Wenn wir uns das überlegen, dann sagen wir, ja, aber irgendwie, ja, aber wie geht das? Er muss ja auf Plan B umschieben. Menschen haben ja gesündigt und das hätte er ja nicht wollen. Also irgendwie sind wir überfordert. Das macht nichts. Lass doch dein Denken überfordern. Aber glaub einfach, dass Gott nicht überfordert ist. Es ist nämlich wahr. Wir können sich jetzt fragen, ich möchte das als Klammer bemerken und sagen, ja, ist der Sünde egal? Sollen wir einfach unsere Beine ausbreiten, auf dem Sofa hocken? Oder machen, was uns passt, auch wenn es Dummheiten sind und sagen, spielt die Ecke auch, Gott hat den alles im Griff. Nein, im Gegenteil. Ich möchte klar sagen, Sünde ist schrecklich. Sünde trennt uns von Gott, trennt uns von unseren Mitmenschen. Es fügt uns und anderen Schmerz zu, führt zu Unheil und so weiter. Aber, und das möchte ich euch sagen, unser Einsatz für Gott soll nicht geschehen, weil wir einem armen, schwachen Gott müssen helfen. Sondern weil wir einen allmächtigen und unendlich gnädigen Gott haben und ihm wollen wir dienen und ihm wollen wir ehren. Das möchte ich euch als Leitspruch mitgeben für das Jahr. Das, was da vorne steht. Unser Einsatz für Gott soll nicht geschehen, weil wir einem armen, schwachen Gott müssen helfen, sondern weil wir einem allmächtigen, aber unendlich gnädigen Gott wollen dienen und ihn wollen ehren. Wenn wir lernen, so Gott Ehre und Vertrauen auszudrücken, wenn wir lernen, so zu leben, in den ganz kleinen Sachen vom Alltag, nicht nur, wenn wir an David denken und Abraham und die riesigen Verheißungen, sondern am Morgen, am 7., am Montag, wenn der Wecker zedert. Dann kommen wir weiter. Nehmen wir also zwei Sachen mit für das 2019. Zwei Sachen möchte ich euch mitgeben, die ich wünsche, dass wir lernen aus dieser Tatsache, dass Gott seinen Plan in der Hand hat. Das erste ist das Vertrauen. Vertraue Gott voll und ganz. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus mit seinen Jüngern ins Schiff steigt, sie für den See Genezareth gehen und plötzlich merken die Jünger, oh, wir haben kein Brot mitgenommen. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Und Jesus sagt dir, Leute, die seid doch dabei gewesen, als ich die 5000 habe gespissen und 2 Brot und 5 Fische. Was macht ihr euch jetzt Sorgen wegen ein paar Brot? Ja, es war ein Glauer. Ja, sie sollen daran denken. Ja, es ist gut, wenn wir an Sachen denken und sie nicht verlauern. Aber wenn es doch passiert, was machen wir uns für Sorgen? Und er sagt dort, ist euer Herz so verhärtet, dass ihr mir nicht vertraut? Und das möchte ich für uns sagen. Ist unser Herz verhärtet? Oder lehren wir unser Herz in die Tumbler rein zu tun? Dann wird doch die Wäsche so schön weich. Einfach in dieser Wahrheit, in, dass Gott vertrauenswürdig ist, ein bisschen zu belüften und zu trocknen, dass es nicht verhärtet ist und dass wir Gott vertrauen. Nicht wegen uns. Wir müssen Gott nicht vertrauen, weil wir verstehen, wie er wird handeln. Oder weil wir so gut leben und keine Fehler machen. Oder weil wir es selber auch können, aber weil wir so lieb sind, lassen wir es jetzt Gott machen. Sondern dann, wenn wir völlig überfordert sind und keine Ahnung haben, wie Gott in seiner Allmacht auch nur eine Idee könnte haben, uns jetzt zu helfen. Dann müssen wir Gott vertrauen. Auch dann. Wir vertrauen einem grossen Gott. Gott vertrauen dann, wie alles schief läuft. Gott hat nicht gesagt, es wird nie eine Panne geben. Gott zeigt manchmal seine Grösse, dann, wenn wir mit in der Panne stehen. Dann, wenn wir in Herausforderungen drin stehen. Und die Herausforderungen sind manchmal happig, sind manchmal sogar mit Schmerz oder mit Leid verbunden. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber auch dann hat Gott den Plan im Griff. Auch dann dürfen wir ihm vertrauen. Und Menschen gehen manchmal durch die schwierigsten Situationen durch und erleben nie so fest, wie in diesen Momenten, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und darum möchte ich, dass wir Gott vertrauen. Ich wünsche euch eine totale Gelassenheit. Nicht eine Gleichgültigkeit, sondern eine Gelassenheit, die prägt ist vom Vertrauen, dass Gott in jeder Sekunde alles im Griff hat. Auch dein Leben, auch die Montagmorgen, auch die Wecker. Das ist das Erste, das Vertrauen. Das Zweite ist die Anbetung. Ich wünsche mir, dass wir neu über den Gott lernen staunen. Manchmal beschäftigt mich das. Ich durfte ein paar Stunden hinter dieser Predigt verkrüchen, mich dürfen vorbereiten, durfte die Grösse von Gott staunen. Aber manchmal löst es in mir gar nicht so viel aus. Manchmal denke ich, ja, es ist einfach so, ich weiß ja, dass es so ist. Aber ich möchte neu lernen, über die Grösse von Gott staunen. Wirklich einfach um auch ein bisschen A und O sagen. So wie bei einem, ich weiss nicht, über was du staunst. Ich kann über schöne Sonnenuntergänge staunen. Und dort staune ich manchmal über Gott. Was für Fantasie, dass er hat, einen schönen Sonnenuntergang im Himmel zu malen. Jeden Abend neu. Also wenn ein Künstler so etwas malt, dann tut man das hinter Glas versiegeln, dass sie 100 Jahre immer noch so ist. Und bei ihm ist es nach 10 Minuten weg, wenn die Sonne weg ist. Und am nächsten Tag malt er es neu. So ist Gott. Und manchmal staunen wir so wenig über ihn. Es gibt im Neuen Testament eine andere Geschichte, die Geschichte von Maria. Nicht von der Mutter von Jesus, sondern Maria, die Schwester von Lazarus und von Martha. Wo Jesus kurz vor seinem Tod bei ihnen ist, zu Besuch war, sie haben in Bethanien gewohnt, das ist ganz nahe bei Jerusalem, hat sie ein Parfümfläschchen genommen, also ein Parfümöl, wo der bescheidene Werte von einem Jahreslohn, von einem Tageslöhner, einem Jahreslohn, kannst du dir selber ausrechnen, was so ein durchschnittlicher Jahreslohn ist, der Wert hat das Fläschchen gehabt. Sie hat es aufgebrochen und über Jesus ausgegossen. Das ganze Fläschchen. Die Bibel sagt, das Haus sei erfüllt worden vom Duft. Und er vom Ärger von den Leuten, die gefunden haben, das ist ja wahnsinnige Verschwendung, die Frau, die spinnt ja. Er hat es gescheiter verkauft und den Armen gegeben oder so irgendetwas. Aber Maria hat einfach in dieser Art ausgedrückt, dass sie Jesus voll und ganz vertraut und dass sie ihn liebt und ihm dient und ihn anbetet. Die hat die Anbetung nicht ausgedrückt durch ein Lied, sondern mit einem Parfümfläschchen. Und sie hat sich gesagt, für ihn ist nur das Beste gut genug. Und als die anderen Leute anfangen zu motzen, hat sie Jesus geehrt. Und gesagt, über diese Frau wird man immer wieder reden, wenn man das Evangelium weitergibt. Die Frau hat verstanden, was Anbetung ist. Wirkliche Anbetung. Und ich wünsche mir, dass wir so im 2019 von Herzen Gott dienen. Eben, nicht weil wir denken, Gott ist in Verlegenheit gekommen. Gottes Plan wird über den Haufen fallen, wenn ich mich nicht anstrenge. Darum muss ich mir jetzt noch ein bisschen, anstrengen, dass es eben klappt. Nein, Gott hat alles im Griff. Aber er nimmt mich mit rein. Und aus dem Vertrauen, und weil ich ihn ehren und weil ich ihn anbeten will, diene ich ihm umso mehr. Weil Jesus alles im Griff hat und weil er gleichzeitig mir wählt und mit mir oder mit uns seinen Plan erfüllt. Darum geben wir uns die grösstmögliche Mühe.
Darum suchen wir sein Angesicht von ganzem Herzen. Gott hat keine Depression, wenn du ihn nicht anbetest und ihn nicht gross machst. Gott kann ohne deine Anbetung leben. Das ist mehr dein Problem, wenn du ihn nicht anbetest. Und so kommen wir zu ihm. Und so tun wir uns aufmachen und sagen, im nächsten Jahr will ich in meinem Glauben weiterkommen. Nicht, weil Gott in Verlegenheit ist, wenn ich nicht endlich noch besser evangelisiere oder endlich noch besser, was auch immer deine Aufgabe ist. Dass wir sagen, nächstes Jahr will ich Sieg haben über die Sünde. Auch das, nicht weil Gott in Verlegenheit ist, sondern weil ich ihm vertrauen und ihn ehren und anbeten. Und genau so gebe ich mir ihm her, so diene ich ihm. Der Sieg steht bereits fest. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber ich darf da mit dabei sein. Und so schauen wir auf Gott anstatt auf ihn. Wenn wir das machen, dann nehmen wir uns ein bisschen weniger ernst. Und das entspannt. Ich glaube, manche Überforderung, manche Stress, manche verspannte Schultern und manches Burnout könnte man vielleicht lösen, wenn wir uns ein bisschen weniger ernst müssen nehmen. Und wir müssen uns gar nicht ernst nehmen. Wir müssen uns schon ernst nehmen, aber nicht so ernst nehmen, dass wir uns überfordern, weil wir Gott haben. Wir werden dann immer noch Fehler und Sünden machen, aber sie entmutigen uns weniger. Sowohl die Sünde, die wir machen, als auch die Sünde, die wir vielleicht als Opfer erleben von den anderen. Wir dürfen volles Vertrauen haben, ganz auf ihn. Und so beten wir ihn an. Wenn du also bisher Gott aus Angst dient hast, Angst vielleicht, dass sonst Gottes Plan nicht ins Ziel kommt, oder Angst, dass er tauben ist und dich straft, obwohl doch in der Bibel steht, dass sein Zorn und seine Strafe bereits auf Jesus gekommen ist, dann möchte ich dich einladen, dass du ab heute deine Einstellung änderst. Nicht mehr aus Angst dienst, sondern aus Vertrauen, aus Anbetung, aus dem Wunsch, deine Liebe ihm auszudrücken. Auf diese Art und Weise muss jetzt 2019 nicht mehr schrecken. Wir müssen nicht mehr unsicher sein und verdrängen mit Musik, die so laut ist wie möglich. Das ist nämlich interessant. Es wird nie so ausgelassen gefestet wie im Silvester. Es ist manchmal eine Frage, ob man damit ein bisschen die Angst vor dem neuen Jahr betäuben will. Aber wir müssen sie gar nicht betäuben, weil wir wissen, Gott hat alles im Griff. Gott hat alles im Griff, wir dürfen ihn voll Feuer anbeten. Wisst ihr, das Schlimmste, was wir tun können, ist die Haltung, dass wir die Sache ohne Gott tun wollen. Aus uns raus selber bauen. Das ist Gottlosigkeit. Hingegen ist unsere grösste Tat die, dass wir ihm von ganzem Herzen vertrauen und dass wir ihm in dieser Art Anbetung ausdrücken. Das sind die beiden grundlegenden Sachen. Und darum habe ich mich eben entschlossen, ich möchte heute die Predigt nicht mit dem gewohnten Amen abschließen, sondern mit einer Einladung in Lobpreis hineinzugehen. Dass wir das Gottesdienstjahr mit Lobpreis abschließen. Und Lobpreis muss nicht heissen, am schönsten und lautesten singen. Es kann heissen, ein Parfümfläschchen über Jesus auszuleeren. Oder es kann vielleicht für dich auch heissen, da könnt ihr davon vorkommen. Ist gut. Es kann auch heissen, dass du einfach still da sitzt und das Lied wirklich in dein Herz aufnimmst. Es spricht dein Herz an und es spricht so fest an, dass du gerade nicht singen kannst. Das ist gut. Vielleicht musst du auf die Knie gehen. Und vielleicht stehst du auf und klatschst. Vielleicht bist du begeistert und vielleicht bist du betroffen. Aber es geht darum, dass du mit Vertrauen und Anbetung Gott ins Zentrum von deinem Denken hineinsetzt. Und das ist eigentlich Anbetung. Egal, ob wir falsch oder richtig singen, egal, was wir machen. Und so dürfen wir wirklich auf ihn ausgerichtet sein. Ich möchte noch einladen, vielleicht hat jemand ein Bild oder einen Eindruck. Bringt das, dass wir es miteinander teilen können. Dass wir wirklich eine Zeit haben. Anbetung im Gottesdienst ist etwas Besonderes. Auch wenn das etwas mit meinem Herz und mit Gott ist, ist es gleich etwas, was wir gemeinsam machen. Es ist gleich auch eine Gemeinschaft. Und ich möchte, dass wir die Zeit nutzen, die Chance wirklich jetzt nutzen, einfach vor Gott zu kommen. Langsam abschließen. Die Band wird noch ein Lied spielen. Der Rolf und Nico sind auch noch da, wenn ihr noch ein Gebetsanliegen habt. Und es sind natürlich auch wie immer auch eingeladen, noch zum Kaffee und zum Güezi zusammen zu bleiben, dass wir noch ein bisschen Gemeinschaft haben können. Aber ich möchte hier offiziell den Gottesdienst abschließen und noch mal Segen bitten. Aber ich möchte, dass wir vorher alle aufstehen und wirklich für das neue Jahr zusammen beten. Alle ihre eigenen Worte, die Stimme haben, tut so laut, wie es noch wohl ist, aber wirklich, dass wir den Himmel bestürmen, dass wir sagen, wir haben grossen Glauben und grosses Vertrauen für das neue Jahr und wir wollen Gott bitten, dass er handelt und ich werde nachher mit einem Segensgebet abschließen und den Gottesdienst abschließen. Vater, ich danke dir für das Jahr, das wir dir zurückgeben dürfen. Und ich danke dir, dürfen wir in Zuversicht ins neue Jahr schauen und wissen, du hast alles in der Hand. Ich bitte dir, dass das wird ein Jahr sein, wo dein Wirken sichtbar ist, wo wir Augen offen haben, für das zu sehen, wo wir voll Vertrauen jeden Tag durchs Leben gehen und wo wir lernen, neu zu staunen und dich anbeten, weil du der grosse Gott bist, der alles in deiner Hand hat und wir dürfen sicher sein. Und so bitte ich dich, Herr, du uns segnen und du uns beschützen. Herr, wend du dein Angesicht uns freundlich zu, bis uns gnädig. Herr, bist du uns nach und gib uns deinen Frieden jeden Tag. Danke vielmals. Amen. Amen.